Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zur Vorpass.
Vorpass.
Big G und ich wieder in dem Haus, in the house. Big G, langes Wochenende hast du nicht gehabt, wir schon, aber wie war dein Wochenende?
Sehr spannend, weil ich alle Rugby-Spiele geguckt habe und viel Spaß hatte. Selber kein Rugby gespielt, wir hatten ein Vorbereitungsspiel, aber ich hatte andere Sachen zu tun.
To-dos. Andere Prioritäten, sagst du.
Ja, ich muss meinen Körper schonen. Wenn man so ein Juwel hat, was kurz vorm Ende steht und kurz vorm Sterben, dann kann man nicht jedes Vorbereitungsspiel noch mitspielen. Zu high risk, zu viel danger.
Hast du jetzt die Spiele am Wochenende vom Six Nations schauen können? Also wie viel hast du?
Alles, natürlich. Mehrmals.
Mehrmals.
Krass. What a fucking weekend.
Lass uns einfach mal chronologisch anfangen mit im Stadio Olimpico 31-29 gewinnt Italien. Schon eine Überraschung. Ich hatte schon ein bisschen drauf getippt, weil ich, also irgendwie so habe ich ein bisschen drauf getippt. Dass, was?
Hattest du wirklich?
Ja, ich habe auf Italien, Wales und Irland eigentlich getippt.
Okay, ja. Gut.
Genau, ich hatte einfach das Gefühl, dass Schottland so consistently inconsistent ist und ich glaube, das haben die relativ gut geliefert schon wieder, oder? Oder wie war deine Wahrnehmung vom Spiel?
Also ich denke, Schottland hatte mehrmals die Möglichkeit, den Sack zuzumachen, lag vorne ein, zweimal, aber hat es halt nicht geschafft, aus irgendwelchen Gründen auch immer. Italien unterschätzt, keine Ahnung, Italiens Verteidigung, die einzelne Skills in der Verteidigung, manchmal ließen zu wünschen übrig, aber die Verteidigung als Ganzes insgesamt über 80 Minuten Zucker. Einfach Zucker. Auch die Einwechselspieler, die reinkamen, haben nicht zu einem Leistungsabfall geführt und es war einfach mega, mega anzusehen. Also, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Gut, wie gesagt, es gab mindestens zwei Möglichkeiten für Schottland, irgendwie mehr als 10, 14 Punkte davon zu ziehen. Einmal der Versuch, wo Skorman im Weg stand und dann, glaube ich, nochmal der Linebreak von der 6, wo sie dann den Ball verloren haben. Da hätten sie beides mal, glaube ich, 7 Punkte davon ziehen können, also plus 7, was aber nicht getan haben. Und Italien hat die Straftritte zur richtigen Zeit genommen, ist immer dran geblieben und hat sie am Ende dann verdient belohnt. Also ich bin happy.
Ja, ich glaube auf jeden Fall, Schottland zu chaotisch hat manchmal, irgendwie so nicht genug Ruhe gezeigt und Italien Verteidigung, das haben wir ja gesagt in den letzten Wochen, sehr, sehr stark auf jeden Fall, grundsätzlich. Und also ich glaube grundsätzlich schwierig von Schottland, dass sie einfach so an der Leistung knüpfen von den letzten Wochen, also einfach ja, diese Unkonzentriertheit, Handling-Fehler, irgendwie so, ich weiß nicht, ein bisschen so chaotisch, ein bisschen zu oft den Ball hin und her geschmissen.
Ja.
Und das, was von der Bank kam, kam auch keine weitere Ruhe rein, war auch so eher so anstiften für mehr Unruhe tatsächlich, komischerweise.
Ja, genau. Es fing, glaube ich, schon die ersten 5 Minuten total chaotisch an. Man hat den Ball hin und her geworfen. Handling Errors, ich weiß nicht, ich muss mal nachgucken. Ich glaube, ungefähr gleich schlecht oder gleich gut. Aber Schottland hat in oft entscheidenden Angriffssituationen den Ball vertändelt. Also dann wurde nochmal ein Pass geworfen, irgendwer hat den nicht gefangen. Hat fast ein bisschen an England letzte Woche erinnert, sage ich mal so. Und das war halt diese Hektik. Ne? Also Leute verwechseln Rugby gerne schnell spielen mit hektisch sein. Und man will schnell spielen, aber es führt dann zur Hektik, was man halt gut im schottischen Spiel dann gesehen hat, was dazu geführt hat.
24 Handling Errors von Schottland, 13 von
Ireland. Ja, genau, siehst du, es sind sogar doch fast doppelt so viele. Und ich weiß nicht, man hätte öfters mal mehr Ruhe, mehr kürzere, flachere Bälle spielen sollen, anstatt auch öfters Ich hatte öfters das Gefühl, man wollte einen Misspass benutzen, um die Verteidigung auszuhebeln. Das hat da nie geklappt. Italien war immer, war in 90-95% der Fälle einfach da. Die Fitness war da und deswegen verdient gewonnen. Also war aber, also Spiel, gut, ne, irgendwann Gameplan war out of the window, wie man so schön sagt, aber ich bin begeistert gewesen. Ich habe es mir aber zweimal angeschaut.
Ja, echt krass, Respekt. Dafür hatte ich nicht die Zeit, er war grundsätzlich auf jeden Fall stark, also extrem starkes Spiel von Menoncello, extrem stark.
Und Brex auch, beide, Brex Angriff auch und gut. Verteidigung. Ja. Über den Ball, Brex, glaube ich, ein, zwei kritische Turnovers bekommen, den schottischen Angriff oftmals zurückgeworfen, also die beiden, gegen die möchte ich wirklich nicht weder spielen noch angreifen. Wer sehr wenig den Ball hatte, meiner Meinung nach, war Redpath, oder? Also ich hatte das Gefühl, Kyle Stain hatte öfters mal den Ball, Hugh Jones ein paar Mal, aber ich habe nie irgendwas von Redpath im gesamten Spiel groß gesehen und auch nicht von Van der Merwe.
Ja, Van der Merwe war auf jeden Fall so ein bisschen, ja, nicht so ganz da, kann man schon sagen. Grundsätzlich super starkes Spiel von Italien, gut zu sehen, dass sie auf jeden Fall den Sack zugemacht haben, hätten beinahe, also wahrscheinlich hätten schon Frankreich geschlagen, England, ja. Enges Spiel gewesen, spannend auf jeden Fall die Steigerung. Angus Gardner hat sehr stark, also ich finde ihn einen relativ coolen Schiedsrichter, der auf jeden Fall spricht, hat viel relativ deutlich, indem er und was er kommuniziert. Les hat schon das Spiel so seinen Flow hat nehmen, fand ich auch ganz gut und Gabesi hatte trotz, dass der Ball vom Tee schon wieder runtergefahren ist, trotz irgendwie die Ruhe gehabt.
Wie er selber noch gelacht hat und geschmunzelt hat, das kann man sich gar nicht vorstellen. Irgendwer muss dem Typen mal ein vernünftiges Kicking-Tee spendieren oder so. Vielleicht sollten die italienischen Clubs mal sammeln, dass er ein paar durchprobieren kann während seines Trainings.
Nice.
Ja,
sonst noch zum Spiel?
Puh, wie gesagt, also
Luis Leiner, Debütversuch, auch schon spannend.
Der Vater war mit der Mutter im Stadion, er hat selber in Italien gespielt, Anfang der 90er, da wurde Luis Leiner auch geboren in Italien. Ne, eigentlich könnte er für drei verschiedene Länder spielen, war auch bei England schon im weiteren Wider Training Squad vor ein, zwei Jahren. Ich glaube, der Bruder spielt, müsste ich jetzt googeln. Ich glaube, der Bruder spielt Super Rugby, wenn er einen hat. Aber auch nicht viel. Also man hat ihn sonst nicht so viel im Spiel gesehen, oder?
Er kam selten zum Ball, tatsächlich, ja. Also
Aber Juani, egal.
Auch Juani ist wieder, obwohl wir immer sagen, das wäre so eine gute Taktik, ihn mehr am Ball zu bringen, war auch selten am Ball, versuchte schon sich einzubringen, aber irgendwie, es war meist mehr 12-13, also 10-12-13, die Arbeit gemacht haben.
Ja, der war aber auch in der Verteidigung, also vielleicht ist mir früher nicht so aufgefallen, hat hart gearbeitet in der Verteidigung, immer wieder schnell auf die Beine gekommen, wo man vielleicht sagt in der Vergangenheit, ach naja, der vielleicht nicht so viel mitgearbeitet in der Verteidigung und wie gesagt, es passt in das runde Bild von Italien. Man würde sich wünschen, wer weiß, was gewesen wäre, hätte man den Coach vielleicht schon, ja, das kann man jetzt einfach sagen, aber also mit der Leistung hätte man bestimmt bei der Weltmeisterschaft, zumindest wäre man nicht 80-7 abgeschlachtet worden von Neuseeland, vermute ich mal, mit der Verteidigung. Wo wir beim Spiel waren in Lyon und es war halt bitter enttäuschend.
Ich meine, Schottland, also besonders jetzt, wenn wir gleich dazu kommen, das Irland-England-Spiel, also Schottland, also wären sonst halt mit dabei gewesen für die letzte Runde, in dem der da das Spiel aus der Hand geben und verkacken, also stehen die mit 11 Punkte jetzt, während sonst halt viel näher an Irland hat dran. Was können wir sonst über Schottland, sagen? Woran liegt es? Irgendwie dieses, ja, wir erwarten halt viel und am Ende liefern sie nur zeitweise, stellenweise?
Fuck, die werden auf die Tabelle schauen und sich denken, man hätte hier den Decider oder es wäre sonst wie geil gewesen, dass der letzte Spieltag, ich weiß nicht, ob Gregor Townsend, Vertrag noch für 26, hat wie viel Weiterentwicklung hat es gegeben, konsistente Weiterentwicklung,
Ja, weiß ich auch
nicht. Vor allem, also, ach so, worüber wir gar nicht geredet haben, also es war wirklich die zweite Halbzeit, wo Schottland, glaube ich, mehr versagt hat als die erste, was in das Bild passt von den vorangegangenen drei Spielen, weil man da auch öfters mal zwei verschiedene Halbzeiten gesehen hat, ne? Und da muss man sich halt schon fragen, also wie kommt es denn, dass da so ein Unterschied ist? Also nicht nur ein bisschen und nicht nur in einem Spiel, sondern ein Unterschied über mehrere Spiele hinweg. Also, wo man dann auch argumentieren kann, liegt es aber vielleicht doch an der Einstellung von den Spielern. Ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht, ich meine, ein Spiel jetzt noch in Dublin, man müsste mit, darüber würden wir in der Preview reden, man müsste mit 77 Punkten oder 80 Punkten in Irland gewinnen und England dürfte nicht gewinnen. Dann könnte man noch Six Nations Champion werden, oder?
Also mathematisch, wenn die halt gewinnen und Bonuspunkte dazu holen, hätten die 16 Punkte. Dann müssen wir gucken, wie die Punktedifferenz ist. Müsste Schottland relativ raufholen. Also eher mathematisch noch möglich, aber eher nicht. Okay. Kommen wir zum zweiten Spiel von Samstag. England gegen Irland. Ich bin immer noch nicht so, also ich hab's zu Hause geschaut, war nicht so in der Vorstellung, wie ich mir das, also in der Zusammenstellung, wie ich das vorgestellt habe, hatte noch so Leute zu Besuch, Familie da, war halt nicht so konzentriert dabei, war ein bisschen schwieriger. Gib mir erstmal so ein bisschen deine Wahrnehmung, dein Feedback dazu und guck halt überhaupt, ob ich mich davon inspirieren lassen kann.
Auf gar keinen Fall bin ich eine Person, die andere inspiriert. Das kann ich schon versprechen. Fangen wir kurz an. Ich denke, England hat verdient gewonnen. England hätte vielleicht sogar noch höher gewinnen können oder es vielleicht noch etwas mehr dominant gewesen, hätte man nicht einige dumme Penalties weggegeben. Schiri fand ich auch super. Er hat sehr, sehr schnell am Ruck gepfiffen für super beide Seiten. Und da muss man sich halt schnell gewöhnen und schnell daran einstellen. Bei einigen Sachen dachte ich so, oh, okay, der war halt eine Nanosekunde am Ball oder hat eine Nanosekunde nicht losgelassen und sofort gepfiffen.
Ja.
Aber ich hatte das Gefühl, sehr gutes Auge gehabt. England hat halt also mit Intent, Attacking Intent gespielt. Und hätten sie so gespielt wie die letzten drei Spiele oder die letzten vier Jahre, wäre es bestimmt nicht zu dem Ergebnis gekommen. Also ich hatte das Gefühl, man hat sehr oft flach gespielt, sehr kurz. Es kam mir manchmal so vor, als ob England ein bisschen den Gameplan von Irland fast kopiert hat. Also mit schnell spielen, schnell recyceln, nicht so oft. Ne? Wie kann man Irland davon abhalten zu punkten? Man gibt ihnen halt nicht den Ball und man kickt halt nicht ständig zu ihnen. Das ist halt schon mal ein Rezept. Und ich glaube, müssen wir jetzt mal gucken, Territory und Possession. Aber also dieser Intent war halt da. Und einige Leute haben echt gut gespielt. Ben Earl, Ollie Chesham, der halt stark gegen Bunny Aki verteidigt hat. Ne? Bunny Aki eigentlich auch sehr gut, also war ein sehr guter Spieler in dem Spiel, halt ein Center, der geradeaus läuft, über dich rüberläuft. Aber der hat England gegengehalten. Die Blitz-Defense hat teilweise funktioniert, denke ich. Einmal nicht, als James Lowe den Versuch gelegt hat und Henry Slade den Ball überrannt hat. Aber es wurde zumindest besser. Ich denke, verdient gewonnen.
Ja, sehe ich auch so. Also verdient gewonnen auf jeden Fall. Was ich sagen muss, es hat irgendwie, was war das, 78 Minuten oder so und trotzdem führte Irland. Und Irland hatte trotzdem noch die Gelegenheit, das mit ein sehr schlechtes Spiel, das Spiel zu gewinnen. Das ist das Ding. Und so ein paar Punkte von meiner Seite, was ich halt nicht verstehen kann, ist dieses krasses, hartes Abfeiern von Marcus Smith. Also, der hat einen Drop-Goal geschafft mit dem Goal. Also, das schaffst sogar du, schätze ich mal. Ja, mit doppeltem Vorteil in dem Rücken. Also, spannend gewesen wäre, ist, wenn der erstens strafte Vorteil, wenn er das hätte kicken müssen von rechts außen, dann wäre es okay. Das andere, Ty Byrne, hört dreimal vom Schiedsrichter, ey, lass los und hält weiter fest. Das war einfach Gehirn ausgeschaltet. Und dieses ganz harte, wow, Marcus Smith, bla, also das hätte jeder geschafft. So, das
obwohl wir eigentlich Marcus Smith-Fans sind. Ne? Aber
ja, genau, Marcus Smith hat null Einfluss auf das Spiel gehabt.
Ja, ich würde eher, also ich habe irgendeinen Artikel gelesen, ja, sicherlich muss jetzt Marcus Smith wieder in der Start 15 sein. Ich dachte so, hä? Was? Eigentlich?
Also, du kennst schon Unterstützung im Sinne von, dass Ford wirklich mindestens so 10 Punkte liegen lassen hatte. Also, kickmäßig mit der Goal hat er daneben gekickt. Das war sehr komisch. Das fand ich sehr komisch.
Ja, genau. Aber die Entscheidung im Spiel und dann manchmal welche, also 9 passt zu 10 und dann George Ford hat manchmal 2 Optionen außen von sich gehabt und ich fand, er hat die richtigen Optionen genommen und er hat das Spiel gut kontrolliert. Deswegen würde ich, also jetzt im offenen Spiel würde ich sagen, er hat eigentlich ganz gut gespielt. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass man, wie du sagst, also wo hat Marcus Smith die, nur weil er halt diesen einen Drop-Goal gemacht hat, kann man nicht sagen, dass er dann wieder fest in der 15 zurück ist.
Ach so, ja, nee. Und für mich so die entscheidenden Faktoren, so grundsätzlich stimme ich dir zu, also England für die gewonnen, fand ich auch grundsätzlich gut, dass sie gewonnen haben, dann ein bisschen das Auffrischen. Für mich entscheidende Faktoren, Nash, Knockout gleich nach 4 Minuten, das hat eine Rolle gespielt und Frawley dann, weil das halt zum einen Zweck, dass Frawley auf 15 geht, Frawley dann auch selbst in der, was war das, 60. Minute runterging, dann gibt es einen Park, also diese 6-2, also diesen beiden Knockout von beiden Jungs, das war das Spiel entscheidend und ich hatte noch einen anderen Punkt, habe es aber vergessen. Die beiden Szenen, die beiden Momenten finde ich sehr, das haben einen großen Einfluss aufs Spiel gehabt. Und ach so, ja, genau, gelbe Karte für Mahni, absolut sinnlos. Also komplett richtige Entscheidung für die gelbe Karte. Aber warum geht er halt da dran, das habe ich nicht verstanden. Also das war...
Ich glaube, aus seiner Sicht hat er gedacht, naja, wenn die jetzt den Ball nochmal aufnehmen, recyceln, dann sind die durch. Aber wenn man sich die Szene, glaube ich, insgesamt anschaut, dann kann man nicht unbedingt sagen, dass da ein hundertprozentiger... Versuchschance entstanden, also eine wirklich sehr sichere entstanden wäre. Deswegen hätte er das nicht machen müssen, was er gemacht hat. Aber 6-2-Split, England mehr Ball behalten. Maul von Irland ist nicht nach vorne gegangen. 2-3 Mal hatte ich das Gefühl, die Maul-Verteidigung von England war sehr gut. Man ist komischerweise bei vielen Lineouts von England gar nicht dagegen gesprungen. Also sehr selten gestört, weiß nicht. Und das hat es dann England einfacher gemacht. Ja, ich meine, Crowley hat noch mal eine Erhöhung am Ende liegen lassen, ne? Und ich glaube sogar noch eine zweite.
Also das war schwierig, aber ja, klar, aber das kann man schon kritisieren, kann man machen. Sollte er schon in seinen Trickkasten schon haben. Ich glaube, es ist halt nicht so spielentscheidend gewesen. Also es war natürlich in dem Sinne spielentscheidend, aber es gibt halt viele andere Faktoren. Ich glaube, Impact von der Bank war relativ mau. Wie gesagt, diese gelbe Karte von Mahni hat dazu geführt, dass zum Beispiel Baird erst in der fast 70. Minute reinkam. Das ist viel zu spät für einen Impact, meiner Meinung nach. Also Bench-Impact underwhelming leider auch.
Ja, genau.
Danny Care, also sorry, ich habe einen ziemlich coolen Kommentar gelesen bei, glaube ich mal, BBC Sports und es war so irgendwas so wie England verdient gewonnen, aber haben es selber versucht, das Spiel zu verlieren und Danny Care war hoch dabei, also
die sind keine Ahnung. Wie er versucht, so in der 77. noch den Grubber-Kick oder so da durchzustechen und jeder und alle Kommentatoren, jeder, der das anschaut, denkt sich, warum? Also, warum passt du nicht den 2-Meter-Pass oder den 1-Meter-Pop-Pass?
Irgendwie so, das hätte es gerne bestraft, dass Irland gewonnen hätte und dass sie mehr darauf fokussiert hatten, aber so andererseits natürlich, ist ein bisschen böse. Aber so, ich glaube, vielleicht haben die Leute außen danach gerufen, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall absolut Brainfade. Aber ja, wie gesagt, so grundsätzlich Bench-Impact von England, also von Irland auf jeden Fall nicht da. Und wie gesagt, diesen beiden Head-Injuries zu Nash und Frawley, ja, man hat einfach gesehen, dass was gefehlt hat in der Hintermannschaft auf jeden Fall, dass sie einfach am Ende, da ist auf jeden Fall die Luft raus. Aber England, cool.
Positiv für Rugby, Twickenham, das Stadion hat anscheinend gebebt, alle haben gesagt, wie geil es war.
Ja.
Und so, was?
Ja, alles, stimme ich dir alles zu. Ja.
Also das ist eigentlich positiv für Rugby, es ist gut. Hätte man mal so irgendwie in den letzten 3 Spielen gespielt und ich bin sehr gespannt auf das Match in Frankreich, aber darüber reden wir noch in aller Ruhe.
Ja. Machen wir eine kurze Pause, sagst du?
Kurzes Päuschen. Bis gleich bei Fubas.
Welcome back. Wales 24, Frankreich 45. Am Ende ein ordentliches Spanking. Und außer man ist komplett mit walesische Sachen einbedeckt, wie manche Friends of the Port, wenn man es so ein bisschen nüchtern betrachtet. Also mein Abstand von den Punkten war ein bisschen zu groß, ein bisschen zu deutlich.
Aber Frankreich
auf jeden Fall die beste Mannschaft. Wales auf jeden Fall gut dabei, aber das war einfach so ein Spiel, keine Ahnung, die erste Halbzeit war, haben die einfach so gedacht, so Brasilien-Fußballstil, wir verteidigen halt nicht und egal, wer gewinnt es, wer am meisten einfach so Versuche legt und der Rest ist uns egal oder so. Also war ein bisschen einfach so hin und her, oder? Also ein bisschen wild.
Die Sean Edwards wird geschäumt haben bei den Versuchen von Wales. Also Sean Edwards als Verteidigungscoach von Frankreich. Da waren, ich glaube, zwei von den, es waren nur zwei Versuche in der ersten Halbzeit, glaube ich, von Dyer und Williams. Bei beidem hat, glaube ich, die Verteidigung stark gepennt und war einfach viel zu langsam und war nicht auf den Beinen. Beides war aus Open Play, irgendwo mitten auf der 50 oder auf der 10-Meter-Linie, wo man einfach, also da im internationalen Spiel, da so einen Versuch zu erzielen, das ist, weiß ich nicht. Also wir haben ja beide Wales vorne gesehen und ich auch, aber Frankreich, es ist wie ein bisschen England, man ist wieder an das Potenzial rangekommen, was man eigentlich hat und was man die letzten drei Spiele wahrscheinlich nicht abgerufen hat. Und jetzt haben sich, also Frankreich hat sich die auf die alten, was heißt alten Tugenden, aber letztes Jahr Six Nations war es, glaube ich, das sehr gute Ballhandling-Skills der Stürmer, das hat halt schon viel ausgemacht und das kam jetzt halt auch dazu. Frankreich, was hier? Post-Contact-Meters, moving noch on the ground. Okay, einmal haben sie einen Penalty gegen sich bekommen. Quick-Pick-and-Go, die haben sehr oft oder am Anfang versucht, es sehr, sehr schnell zu machen. Ich glaube, das hat Wales ein bisschen, in der ersten Halbzeit war das noch okay und dann ging irgendwie die Luft aus bei Wales. Die Bank war auch nicht so gut und ja, man konnte dann halt nicht mehr mithalten. Aber auch chaotisch, habe ich mir hier aufgeschrieben. Ja. Ne. Genau, man kann nicht bei Wales, also man 80 Minuten diese Aggressivität am Ruck, also das haben sie nicht wirklich geliefert, konnten sie nicht liefern, glaube ich, weil sie dann auch zu kaputt waren und dann auch nicht die Skills hatten.
Ja, das ist ein bisschen so das Fazit von allen Spielen, ne? Die haben so stellenweise so für x Minuten hat mitgemacht, in jedem Spiel, aber irgendwie so das ganze Spiel hat nicht und ja, weiß halt nicht, die haben für, keine Ahnung, 10, 15 Minuten in der zweiten Halbzeit so ein bisschen unkonzentrierter gearbeitet und das hat Frankreich relativ hart bestraft, würde ich sagen. Moment of the Weekend, Le Garrick wahrscheinlich, der passt.
Der passt.
Das habe ich schon mal gesehen, also das ist so sein Ding, sein Party-Trick.
Fuck, das hätte auch böse ausgehen können. Ne? Ich meine, Ramos, gut, dass der sich noch 3-4 Meter bewegt und den Ball fängt. Ich glaube, der Waliser war nicht so weit weg. Es war ja aus dem Nichts, in Nichts. Du fragst dich, warum? Ein bisschen zu viel Quade Cooper Reels auf Insta geguckt, weil der macht das auch manchmal. Und man denkt sich, why? Warum?
Ja, schaut einfach mal Garrick bei Paris. Das macht er nicht zum ersten Mal. Das ist, also ich will nicht sagen, geht immer gut, aber bisher sieht gut aus, läuft, hat einen guten Angriff eingeleitet. Coole Spieler, hatte ich in meinem Fantasy-Team, of course. Im Vergleich zu Luku auf jeden Fall viel mehr so den Stil der Franzosen hat unterstützt, glaube ich. Und viel mehr den Impact gebracht, was Frankreich braucht. Ramos auf 10 war gut. Natürlich nicht auf dem Level wie Intermark und Jelly Baby, aber auf jeden Fall sehr, sehr gut und Hintermannschaft relativ gut mit einigen Positionsänderungen. Was ich jetzt gelesen habe, was ziemlich krass ist, dass die fürs letzte Wochenende nominiert habe, der Center von Munster.
Der Ire, der einmal in der Irish A-Mannschaft eigentlich schon drin war. Frisch, ne?
Genau, der hat sonst in England gespielt und auch davor natürlich in Frankreich. Ich weiß nicht, ob die es halt machen, nur um Irland zu nerven oder so, aber es ist auf jeden Fall ja crazy.
Schon witzig, und wir sprechen drüber. Wo du sagst, die Hintermannschaft von Frankreich gut, wir hatten anfangs, glaube ich, gesagt, Wales hinter manche Fragezeichen und dazu ist es, glaube ich, auch gekommen. Also in der zweiten Halbzeit, erstmal wurden viele ausgewechselt, Costello in der 56., Williams in der 56., Roberts an 13 in der 60. und danach ist es, glaube ich, auch nicht besser geworden. Also schon eine dann unerfahrene Hintermannschaft, dann nochmal durchzuwürfeln oder so. Ich glaube, danach sind dann halt auch die zwei, drei Versuche noch gefallen für Frankreich. Ne? Und der Impact der, für der französischen Bank, ne, war halt auch Mouvaka in der 51. Minute, Tau Fifinua in der 51. Das hat man halt auch gemerkt. Also es ging halt in beide Richtungen. Bei Wales eher in die schlechtere Richtung, in die schwächere und bei Frankreich in die stärkere Richtung.
Dann hat die haben halt einfach nicht, das haben wir ja gesagt von vornherein, dass sie nicht einfach den großen Kader haben. Also das ist auch nicht, noch nicht die Tiefe entdeckt. Einige Spieler natürlich mit guten individuellen Momenten und aber so grundsätzlich die, keine Ahnung, 50 Leute in Wales, die auf dem Level sind, sind ja halt noch nicht da. Also die Tiefe der Mannschaft ist noch nicht so ganz ausgereift. Aber trotzdem spannende Sachen. Also man könnte halt auf jeden Fall mithalten. Würde auf jeden Fall für das letzte Wochenende dann relativ eng mit den Spielen, weil wenn es halt darum geht, quasi für die letzte Spiele dann wirklich den Zusammenstellung mit Wales letzten Endes. Da geht es auch hart auf hart, ne? Also.
Fuck, was für ein Wochenende. Wir spielen Samstag auswärts in Heidelberg, das heißt. Wow. Im Busch schauen oder gar nicht.
Ja, wir sind jetzt eingeladen zu einem Trainingstag in Hannover. Also werde ich vielleicht, es steht noch zur Debatte, vielleicht bleibe ich in Hannover beim Freund für das Wochenende und kann vielleicht irgendwie die Spieler später sehen oder Verzug oder so. Muss mal gucken.
Ja.
Fantasy, auf jeden Fall. Sehr stark, unser Bananenbomber immer noch am Bomben.
Oh.
Bombt immer noch rein.
Du bist, glaube ich, richtig abgestürzt, vier Plätze, ne?
Ich kann es auch nicht so ganz erklären, also woran es lag. Also ich hatte natürlich mit dem Captain, mit Van der Merwe so einen richtig Fehlgriff, aber sonst relativ okay. Super Soap auch ein bisschen, also diese Special Characters haben mich ein bisschen hängen lassen diese Wochenende.
Ich bin, glaube ich, einen nach vorne gekommen, aber es bringt, glaube ich, gar nichts.
Ja, ich glaube, wir spielen halt jetzt nicht mehr oben mit dabei, leider.
Ich glaube, ich habe schon ab der ersten Runde nicht oben mit dabei gespielt. Ja, okay, machen wir uns nichts vor. Mal
bei dir, ja. Und sonst noch hast du Robbie gewählt? Sonst?
Ja, super Rugby Leaf. Ich glaube, das Überraschendste ist, dass Crusaders dreimal hintereinander jetzt verloren haben in Fidji 2010. Ich glaube, die haben sogar schon mal in Fidji verloren. Das letzte Mal, dass die Crusaders, glaube ich, drei hintereinander verloren haben in einer Saison oder die Start drei Spiele, war 1996, als Super Rugby gegründet wurde. Und das war auch, glaube ich, deren insgesamt schlechteste Saison. Aber ganz witzig, man sagt ja, jeder kann wahrscheinlich die Crusaders trainieren und Titel gewinnen, aber das stimmt nicht.
Scott Penny.
Blackadder.
Rob Penny. Rob Penny, oder?
Ja, aber es gab auch mal die Zeit, wo Blackadder Senior der Coach der Crusaders war und das war auch eine titellose Zeit. Das war, glaube ich, als die Chiefs zweimal gewonnen hatten und Waratahs einmal und Highlander und Hurricanes einmal. Das war so in den Mid-2010ern, glaube ich. Was positiv war am Wochenende, dass die Reds zu Hause gegen die Chiefs gewonnen haben, 25-19. Und die Rebels haben auch gewonnen, 29-23. Ja. Ansonsten,
wir kommen dann nochmal zum Ende der Woche für Preview. Wenn noch was einfällt, dann schmeißen wir es da rein, oder? Ich habe gar kein Super Rugby, also es lohnt sich nicht aus meiner Seite, da eine Betrachtung zu geben.
Ja, alles gut. Ich glaube auch nicht, dass es bei vielen nach wie vor schauen nicht, sind nicht so interessiert, was auch okay ist.
Ja. Wir machen dann für heute Schluss und kommen dann nochmal zum Ende der Woche mit den, wenn die Teams raus sind, mit einem kleinen Preview. Wünschen euch viel Spaß und genau, genießt das letzte Wochenende von Six Nations, aber bis bald wieder bei Vorpass.
Vorpass.
Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.